Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
dem Philosophen und Publizisten Wolfram Eilenberger. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Hier gibt es heute freie Fahrt für alle Gedanken zu Themen dieses Tages. Kleine Ja-Nein-Verordnung zum Auftakt, lieber Wolfram Eilenberger. Braucht Deutschland ein Tempolimit auf Autobahnen?
Nein.
Ist Handball der neue Fußball?
Nein.
Okay, ich hoffe, vielleicht gibt
viel Negativität heute.
Vielleicht gibt es jetzt noch ein Jahr. Liest sich ein Buch immer noch besser auf Papier als digital?
Ja, unbedingt.
Okay, zweimal nein, einmal ja. Dann haben wir fast alles geklärt, fehlen nur noch die Begründung und die hören Sie hier und heute in der 30-Minuten-Podcast mit Wolfram Eilenberger, meinem heutigen Gast. Ich bin Corbinian Frenzel, wünsche einen guten Tag. Es ist eine dieser Fragen, die dieses Land bewegt, das Tempolimit. Eigentlich hätte sich der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU heute treffen sollen mit der eigens von seinem Haus eingesetzten Mobilitätskommission, die vorgeschlagen hatte, ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf den deutschen Autobahnen einzuführen. Vor ein paar Tagen war das. Seither gibt es kaum jemanden, der dazu keine Meinung hatte. Wir haben mal zwei stellvertretend hier, Andreas Knie, Mobilitätsforscher an der Technischen Universität Berlin, der überhaupt keinen Grund sieht, auf ein Tempolimit zu verzichten.
Der Verkehrsfluss, das ist das, was wir alle haben wollen, wird durch eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit wesentlich besser organisiert. Wir wissen auch aus allen Versuchen, dort, wo tatsächlich Begrenzungen vorgenommen worden sind, wir weniger Unfälle haben. Und es ist auch letztendlich für die Schadstoffentwicklung nach den Erkenntnissen, die bisher vorliegen, deutlich besser, wenn wir auf den Stop-and-Go-Verkehr oder diesen zumindest deutlich reduzieren können. Also wie gesagt, es spricht überhaupt nirgends, aber auch nirgendwo irgendein Argument für die Beibehaltung dieser alten Formel der freien Fahrt für freie Bürger.
Das sagt der Mobilitätsexperte. Und dann gibt es auch solche Stimmen wie die des Weltchefredakteurs und Liebhaber schneller Autos, Ulf Poschert, bei uns im Deutschlandfunk Kulturinterview.
Es hat sich diese Autobahn als gewissermaßen das letzte Freiheitsfeld in Deutschland erwiesen, wo wir mehr Freiheiten genießen als sonst auf der Welt. Und es geht um eine kulturelle Frage und es geht auch für unsere Schlüsselindustrie, die Autoindustrie, für sozusagen etwas in unserem Portfolio, mit dem wir auch ein bisschen wuchern können.
Das sagt Ulf Poschert. An meiner Seite ist der Philosoph Wolfram Eilenberger, der gleich zu Anfang gesagt hat, er ist gegen ein Tempolimit. Warum? Aus den gleichen Gründen, die Ulf Poschert gerade aufgeführt hat?
Ja, ich kann die Argumentation von Herrn Poschert schon nachvollziehen. Es ist auch so, dass es ja letztlich fast eine Ablenkungsdebatte ist in Bezug auf die wirklichen Probleme, die im Autoverkehr bestehen. Es sind offenbar nur 5-7% der Autobahnen überhaupt, die gar kein Tempolimit aufweisen, keine Richtgeschwindigkeit aufweisen. Das heißt, ein sehr geringer Raum. Die meisten Unfälle meiner Information nach bestehen in Bundesstraßen und auf Landstraßen. Das heißt, die Autobahnen sind selbst als deregulierte Autobahn sehr sicher. Und so scheint es mir, dass hier ein emotionales, stark belegtes Thema aufgegriffen wird von gewissen politischen Richtungen auch instrumentalisiert wird, das funktional kaum oder fast gar keine Bedeutung hat.
Aber warum, Wolfram Eilenberger, haben dann eigentlich alle Länder, und ich glaube, es gibt nur ein weiteres Land, das kein Tempolimit hat, Afghanistan, die haben aber auch keine Autobahn. Warum haben alle Länder dann ein Tempolimit?
Also ich kann aus meiner Autofahrererfahrung, ich fahre sehr viel zum Beispiel in Finnland Auto, da ist 120 oder 100. Das sind aber gar keine Vergleichswerte, weil die Autodichte dort so gering ist, dass man nie das Problem hat, dass der Verkehr nicht im Fluss wäre.
Aber das heißt, also wenn, dann könnte man es ja eher in Finnland rechtfertigen.
Ja, da gibt es dann Wettereinschränkungen, die wahrscheinlich es sinnvoll erscheinen lassen. Ich würde sagen, dass es tatsächlich so ist, dass, das sagt der Kollege Poschert ja auch, die deutsche Autoindustrie ist keine Industrie unter anderem in diesem Land. Sie lebt von dem Mythos schlagkräftiger, auch schneller Autos. Das ist ein Verkaufsargument. Immer wieder die Idee der deutschen Autobahn, dass man gewisse Sportwagen oder andere Wagen in der Welt verkaufen kann. Das mag einem nicht sympathisch sein, das hat aber einen hohen Wert. Und das jetzt für 5% von Autobahnen zu opfern, indem das Hauptproblem in diesem Land ja nicht darin besteht, dass man nicht 180 fahren darf, sondern dass man nicht 80 fahren kann, weil es zu viele Baustellen gibt. Das scheint mir einfach eine Phantomdiskussion.
Ich würde ja an der Stelle sagen, wenn es sowieso nur noch so wenige Abschnitte sind, warum dann nicht da auch noch ein Tempolimit? Also dann sind die Autofahrer ja sowieso daran gewöhnt. Und ich fürchte ein wenig, dass wir uns da eine Irrationalität leisten. Ich bin eigentlich ein großer Freund von Irrationalitäten und dass wir auch auf jeden Fall es menschlich zulassen, dass nicht immer alles komplett nach Regeln und nach strengen Vorgaben passiert. Aber ausgerechnet der Autoverkehr, der ja wirklich ein gefährlicher Bereich ist. Wir haben nicht nur auf Autobahnen, aber auch gerade natürlich durch Raserei über 3000 Verkehrstote jedes Jahr.
Inwieweit die jetzt aber mit dem Tempolimit zusammenhängen, das scheint sehr marginal zu sein.
Gut, dann nehme ich jetzt mal für mich Andreas Knie, den Mobilitätsforscher, hier in Anspruch mit seiner Aussage, also dass auch durch ein Tempolimit Unfallzahlen deutlich sinken würden. Gut, man müsste es sehen. Wie gesagt, ich finde, es spricht dafür, dass alle anderen Länder, gerade auch alle anderen vergleichbaren europäischen Länder, ein Tempolimit haben. Aber dass wir uns diese Irrationalität in diesem Automobilitätsbereich aufrechterhalten, ich fürchte, der Preis ist zu hoch. Und wenn Sie ein anderes Beispiel haben wollen, heute beginnt der Verkehrsgerichtstag in Goslar, eine sehr interessante Veranstaltung jedes Jahr immer wieder, weil da ganz viel dieser Emotionen auch diskutiert werden. Da gibt es eine Frage, nämlich sogenannte Alkoholkontrollen, also Alkoholtester, die quasi in Autos eingebaut werden sollen als Standard. Das heißt, man muss erst kurz pusten, bevor die Maschine wirklich angeht. Alkoblocker oder so heißen die, glaube ich. Auch das wird von vielen als Eingriff in die Freiheit gleich wieder kritisiert. Wo ich denke, ja, ist es, aber ein wirklich legitimer.
Man muss schon sehen, dass das Auto sozusagen kulturphilosophisch gesprochen ein letzter Freiheitsraum der Moderne ist. Man ist in sich abgeschlossen, man steuert selbst, man bestimmt selbst die Geschwindigkeit. Das heißt, das Subjekt hat eine große Verfügungsillusion und eine Verfügungsmacht. Und wenn man in die eingreift, da viele Menschen viel Auto fahren, nimmt man ihnen etwas von ihrer Mündigkeit, von ihrem subjektiven Freiheitsgefühl. Der Preis dafür kann sehr hoch sein. Und Sie sagten, irrational schnell zu fahren. Aus individueller Perspektive finde ich es nicht irrational, 180 zu fahren, wenn ich von Schwerin nach Lübeck fahre und die Autobahn ist frei. Daran ist überhaupt nichts irrational. Es ist viel mehr rational, denn es geht schneller und es ist weitgehend sicher.
Aber für denjenigen, der fährt, die Rationalität gilt dann nicht mehr, sobald ein Unfall passiert und man natürlich feststellen muss, ein Unfall mit 120 hat weniger schlimme Folgen als ein Unfall mit 180.
Na sicher, aber man muss da auch, glaube ich, bei Politik immer abwägen, ob es gibt diese funktionalen Argumente von Verkehrsforschern, die mögen so weit tragen. Das ist aber nicht alles, was in diese Diskussion eingeht. Und wenn Sie sehen, wie viel Wut, wie viel Bürgerwut und Protestpotenzial, man sieht das in Frankreich an den Gelbwesten, auch ein Mobilitätsaufstand, mit dem Thema Mobilität verbunden ist, dann halte ich es, sagen wir, für kulturell nicht klug, genau an diesem Punkt jetzt anzusetzen.
Vielleicht könnten wir was finden, irgendetwas, was das ersetzt und nicht ganz so gefährlich ist. Es gab diese Idee der Interrail-Tickets für alle jungen Europäer. Gut, da ist man natürlich noch vom Fahrplan der Züge abhängig, aber vielleicht schon ein bisschen Freiheitsgefühl, dass das Gaspedal ersetzt. Wer Begeisterung sucht in diesem Land, muss im Moment in die Hallen schauen. Die Handball-Weltmeisterschaft ist gerade das groß gefeierte Ereignis und gefeiert natürlich, weil das deutsche Team gewinnt. Das Halbfinalticket ist schon in der Tasche. Heute Abend ist das nächste Vorrundenspiel, aber ich glaube, jetzt habe ich einen Fußballbegriff verwendet. Vorrundenspiel sagt man, glaube ich, nicht gegen Spanien.
Zwischenrunde ist das.
Zwischenrunde. Weiter an meiner Seite, Sie haben ihn gerade gehört, der Philosoph und Sportkolumnist Wolfram Eilenberger, der, das muss man jetzt dazu sagen, vor gut 2 Jahren einen Shitstorm ausgelöst und abbekommen hat mit einer Generalabrechnung mit dem Handball. Handball, der Sport, der die kartoffeldeutsche Sehnsucht bedient. Wenn Fußball Merkel ist, dann ist Handball Petri, schrieben sie damals, also Frauke Petri, die damals noch eine gewisse Rolle spielte in der AfD. Jetzt, Wolfram Eilenberger, hätten Sie die Chance, was Nettes zu sagen. Müssen aber nicht.
Ja, das war sicher damals nicht ein Einwurf, der sich direkt gegen den Handball richtete, sondern gegen die Idee, dass Sport in unserer Gesellschaft integrierend wirkt. Und die Beispiele Fußball und einige Kampfsportarten sind Beispiele, in denen es sehr integrationsstark wirkt, die anderen aber gerade nicht. Und man sieht im Handball, wie im Hockey, wie in sehr vielen anderen Sportarten, dass es gar keine Nationalspieler mit Migrationshintergrund gibt. Und mein Einsatz bei dieser Kolumne war, darauf hinzuweisen, dass die Idee, dass Sport gesellschaftsdeckend integrierend wirkt, falsch ist. Und dass es Sportarten gibt, die große Probleme diesbezüglich haben. Und der Handball gehört mit Sicherheit dazu.
Okay, gut, das ist die gesellschaftliche Betrachtung. Haben Sie denn wenigstens Freude daran, den Sport zu betrachten, zuzugucken?
Ich habe selber früher Handball gespielt, muss ich sagen. Ich kenne das von innen heraus. Ich würde sagen, dass wenn ich den Handball sehe, wie er sich darbietet, wie er sich zeigt, wie er auch medial gestaltet wird, dass ich wo ich sagen muss, dass ich lebensästhetisch gesehen, ist der vollkommen abgehängt. Ein zukunftsloser Sport aus meiner Sicht, in der sich doch eine sehr grobe und fast archaische Männlichkeit selbst feiert. Das Spiel ist nicht eigentlich schön, es ist weitgehend regelintransparent und es erzeugt zwar Spannungsmomente, die aber aus meiner Sicht irgendwie sehr, sehr schal und undramatisch inszeniert werden. Das heißt, ich kann diesem Spiel als Fernsehzuschauer doch leider sehr wenig abgewinnen.
Okay, das ist jetzt wirklich gegen den Strich der allgemeinen Stimmung in diesem Lande, aber das soll ja auch mal sein. Sie sind aber auch nicht der Einzige, von dem Kritik kommt an diesem heutigen Tage. Es gibt auf Spiegel Online heute etwas zu lesen. In den Hallen herrsche Ballermann-Stimmung mit unfairen Hallensprechern. Wir hören mal ein kleines bisschen, wie das klang. Also die Hallensprecher haben wir jetzt nicht gehört, aber es wird kritisiert, dass die eben ganz klar Position oder Seite ergreifen für das deutsche Team und damit eben, ja, eben diese Ballermann-Stimmung in den Hallen hervorrufen. Jetzt wäre mein erster Gedanke dabei, na gut, das ist halt Sport. Und wenn Sport vor der eigenen Kulisse stattfindet, dann ist es halt nicht immer ganz ausgeglichen und fair.
Ja, es gibt auch so, dass jeder Sport hat interne Standards, wie in der Halle Stimmung erzeugt wird. Der Basketball ist anders als der Fußball. Die Hallensituation ist an sich eine engere, eine stimmungsintensivere, in dem die Hallensprecher auch eine andere Funktion haben. Und ich glaube, das, was jetzt moniert wird, ist im Handball einfach der normale Standard. Der Heimhallensprecher erzeugt diese Stimmung für die Heimmannschaft. Die Verwunderung, glaube ich, kommt nur daher, dass man sonst nicht viel Handball schaut und das nicht weiß. Es gibt aber Probleme in der Fairness im Handball und die liegen beispielsweise auch im Schiedsrichterwesen. Und man hat auch bei dieser WM gesehen, inzwischen im Spiel gegen Kroatien, dass etwas vorgefallen ist, was im Welthandball sehr häufig vorkommt, dass geradewegs und sehr sichtbar für alle ein Spiel zugunsten der heimausrichtenden Mannschaft verpfiffen wird. Und das war im Fall Kroatien-Deutschland auch so. Hohe Unfairness.
Also unfair gewonnen, knapp gewonnen.
Absolut. Ja. Und dann muss ich sagen, dann bin ich als Fernsehzuschauer sehr enttäuscht, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen auf diese Dinge ganz schwach oder überhaupt nicht hinweist, wenn das ein offensichtlicher Eklat, der aus kroatischer Seite wirklich kaum zu verkraften war.
Okay, ich kann das jetzt erstmal sozusagen nur entgegennehmen, weiterleiten. Ich habe das Spiel selbst nicht gesehen, habe mich aber gewundert, um nochmal auf diese Bedeutung des Handball insgesamt zu kommen, bei dem ja jetzt viele wieder darüber sprechen, hatten wir aber auch schon mal, das könne ja so der neue Begeisterungssport werden, nicht nur eben entlang einer WM. Sie schüttelt den Kopf, glauben Sie nicht?
Nein, also man kann natürlich für jede, also mit Blick auf die deutsche Sportlandschaft kann man jeder nicht großen Sportart, und das ist alles außer Fußball, wünschen, dass sie mehr Nachwuchs hat, dass das insgesamt breiter und diverser aufgestellt wird. Aber man kennt diese Effekte von anderen WMs, da wird ein kurzzeitiges Hoch erzeugt, das vielleicht auch ganz kurzzeitig einen Mitgliederzuwachs erzeugt. Aber die Gesamtinteressenlage ist so stark verankert und so stark verhärtet, dass man nicht annehmen kann, dass Handball jetzt einen extrem hohen Zuwachs erfahren wird. Die Felder sind sehr stark belegt, sie sind sehr, sehr konstant, und ein Ereignis wie die WM wird da nicht viel ändern.
Ein Einwurf noch, der Held der deutschen Politik derzeit, Robert Habeck, ist ja ganz groß Handball begeistert, und der hat unter anderem diesen Satz geprägt jetzt vor der WM: Wenn Handball einfacher wäre, dann wäre es Fußball. Das hat sich mir erstmal nicht erklärt, aber hat sich für mich so erklärt, dass ich denke, okay, das spricht vielleicht zumindest so gegen die Vorstellung, das sei irgendwie ein dumpfer Sport zumindest.
Nein, das ist ein Sport, der hochstrukturiert ist im Sinne von Laufwegen, im Sinne von Ansagen. Aber wenn ich da etwas dagegen sagen dürfte, dann besteht das letztlich darin, was ist denn einfacher, den Ball mit der Hand oder mit dem Fuß zu kontrollieren? Und ich glaube, die Antwort kennen wir alle. Insofern ist die hohe strukturelle Komplexität des Handballs daraus gewonnen, dass man den Ball so gut beherrschen kann. Fußball ist das eine andere Anforderung.
Haben Sie Freude am Lesen? Wenn ja, wie lesen Sie in digitalen Zeiten? Und wie verändert sich unser Leseverhalten durch Tablets, durch E-Reader, durch die vielen Bildschirme, die Alltag geworden sind? Das sind Fragen, denen sich Forscher aus ganz Europa 4 Jahre lang angenommen haben. Das Forschernetzwerk E-Read, und die jetzt eine Erklärung abgegeben haben, die Stavanger-Erklärung zur Zukunft des Lesens. Wolfram Eilenberger ist weiter bei mir als Philosoph und Publizist, Autor zahlreicher Werke, die auf Papier und ich vermute mal auch digital erschienen sind. Eine Hauptaussage der Forscher ist die: Es ist nicht egal, ob man von Papier oder vom Bildschirm liest. Einverstanden?
Unbedingt einverstanden, das merke ich an mir, wobei man die eigene Erfahrung gar nicht totalisieren darf. Aber ich kann längere Texte oder Texte, mit denen ich mich intensiver beschäftigen will, gar nicht auf digital lesen, sondern die brauche ich vor mir als bedruckten Text. Und ich bin tatsächlich einer dieser schamvollen Menschen, die sogar längere Texte aus dem Netz ausdrucken, um sie dann ausgedruckt zu lesen.
Das ist natürlich jetzt ökologisch zu kritisieren. Aber ich glaube, für viele Menschen nachvollziehbar. Es gibt in der Analyse der genannten Forscher auch die Erkenntnis, dass Leser dazu neigen, ein übersteigertes Vertrauen in ihre Verständnisfähigkeit zu haben bei digitalen Texten im Vergleich zu gedruckten Texten.
Das ganz interessante Analyse. Man könnte zum Beispiel daran denken, dass man insgesamt mit dem Digitalen ein niederes Niveau erwartet und man schon eingestellt darauf ist, dass das, was man auf dem Bildschirm liest, nicht so komplex, schwierig und aufmerksamkeitserfordernd ist, wie das, was man mit dem Buch selbst wahrnimmt. Das heißt, das Buch hat wahrscheinlich kulturell einen höheren Niveau-Index. Das könnte eine Erklärung sein. Das andere ist aber, dass man eben nicht nur mit den Augen und nicht nur mit dem Hirn liest, sondern dass der ganze Körper etwas ist, das kognitiv wichtig ist. Und das ist für mich das Interessanteste an diesem Stavanger-Report. Da wird nämlich von einem Embodied Learning gesprochen. Und philosophisch ist es so, dass es eine von Descartes herkommende Idee gibt, dass es eine Trennung zwischen Geist und Körper gibt und dass der Geist mit dem Körperlichen auch in der Entwicklung des Geistes wenig zu tun hat. Wir wissen heute, dass das vollkommen falsch ist. Und so wäre es geradezu überraschend, wenn es keine Differenz gäbe zwischen einem taktilen Lesen auf Papier und einem Lesen, das nur digital ist und sich nur über das Auge definiert.
Gleichzeitig könnte man dabei natürlich sagen, das sind Weiterentwicklungen. Also es bleibt ja in gewisser Weise haptisch. Die meisten Menschen, die längere Sachen, also Bücher beispielsweise lesen, lesen die ja von E-Readern und nicht zum Beispiel von ihrem Smartphone. Das wäre jetzt, wenn wir mal wieder weiter zurückspringen, kann man sagen, die Bücher haben sich in ihrer Form, wie sie sind, wenn wir mal alte handgeschriebene Erzeugnisse aus Klostern sehen, ja auch weiterentwickelt, möglicherweise der E-Reader als das neue haptische Buch.
Ja, also wir wissen, glaube ich, noch gar nicht, was diese neue Lesegewohnheit mit unserem Inhaltsvermögen zu tun hat. Es gibt ja auch wenig Reporte. Interessant, dass das eigentlich der erste große ist. Und die einzige empirisch feststellbare Unterschied betraf ja lange Sachtexte. Das ist das Einzige, wo man einen wirklichen Befund hatte, dass die auf Papier anders gelesen werden und auch anders verstanden werden als digital. Man sollte die Flexibilität des menschlichen Gehirns nicht unterschätzen, aber es wäre für die Wesen, die wir sind, sehr, sehr erstaunlich, wenn es keine haptische Komponente in diesem Verstehensprozess gäbe.
Zumal, was, glaube ich, dazu kommt, was man nicht unterschätzen darf, vielleicht weniger beim E-Reader als bei anderen Geräten, Tablets und dergleichen, die Chance, die Möglichkeit, die Verlockung der Ablenkung weg von dem Eigentlichen, bei dem man sich gerade aufhält und aufhalten muss und durchkämpfen muss.
Ich denke natürlich auch an die Kontexte. Wann lesen wir heute, in welchen Kontexten wirklich noch ein Buch? Das sind ja geradezu rituell angeleitete Verfahren, in denen man sich zurückzieht, Ruhe sucht. Früher hat man vielleicht in der U-Bahn gelesen, das macht man heute wirklich tatsächlich nur noch elektronisch. Und die große Chance des Buches, deswegen sehe ich tatsächlich da auch eine Zukunft, ist ein Sammlungsmedium, ein Medium der geistigen Sammlung, dass Menschen Bücher lesen, so wie sie heute Yoga betreiben. Einfach als ein kontinuierliches, aufmerksames Fokussieren auf einen Inhalt. Gegenstand. Und das ist etwas, was man mit dem digitalen lebensweltlich nur so ganz schwer verbindet.
Aber glauben Sie, das ist denkbar als progressive Debatte? Im Moment nehme ich diese Debatte und ich bin auch immer, ertappe ich mich dabei, dass es durchaus mal kulturpessimistisch klingt, wenn man über solche Themen redet. Also quasi als eine Art Rückzug, da wird etwas verloren, da geht etwas verloren. Aber so wie Sie das beschrieben haben, wäre das ja etwas wie eine Emanzipation von diesem gerade gewonnenen digitalen Möglichkeiten oder eine Weiterentwicklung, eine Sortierung, was mache ich wann, wo und wie.
Ja, ich denke, das wird dann eine Koexistenz sein. Die Vorteile des digitalen Lesens, die braucht man ja gar nicht in den Vordergrund stellen, das ist klar. Man kann dort verlinken, man kann andere Markierungen setzen, man ist örtlich nicht gebunden, man hat keine Beschwerung. Es gibt wahnsinnig viele Vorteile, die
man kann sehr viele Bücher auf eine Reise mitnehmen.
So ist der Diskurs ja derzeit eher auf der Suche ist, was ist denn überhaupt noch das, was für das Lesen auf Papier spricht. Ich glaube, es ist klar, dass es da etwas gibt und es wird klar sein aus meiner Sicht, dass Menschen, die sich konzentriert mit Texten beschäftigen, sehr, sehr lange beim Papier bleiben und dass es vielleicht auch gar nicht stirbt, wie manche Menschen das scheinen ja gerade zu erhoffen.
Lesen ist die eine Kulturtechnik, es gibt ja auch die Kulturtechnik des Schreibens. Heute ist es gibt ja für alles internationale Tage, der internationale Tag der Handschrift. Würden Sie denn sagen, dass es im Prinzip alles das, was wir gerade gesagt haben, könnte man im Prinzip auch auf diesen Bereich übertragen? Also auch auf das Selbsthandeln, das Schreiben?
Natürlich, feinmotorisch. Und das ist ja ein ganz anderer Prozess, ob Sie tippen oder ob Sie mit der Handschrift eine Schrift erlernen. Wäre höchst erstaunlich, wenn das für das Gehirn nichts und für unsere gesamte kognitive Entwicklung nichts bedeuten würde. Und auch hier der Abschied von der Handschrift. Man kann sagen, da werden andere Qualitäten, andere Kapazitäten frei. Aber es ist kulturell ein sehr großer Schritt, den ich nicht leichtfertig gehen wollte. Und ich wäre sehr froh, wenn man auch empirisch beweisen könnte, dass mit der Handschrift und dem Erlernen einer Handschrift, sogar in Schreibschrift, Dinge erlernt werden, die wir nicht leicht aufgeben wollen.
Die Forscher, die sich da zusammengetan haben, sie bleiben auf jeden Fall dran. Das ist sozusagen eine Art Zwischenreport, den wir bekommen haben, diese Stavanger-Erklärung. Vielen Dank bis hierhin, Wolfram Eilenberger.
Danke.
Eine wichtige Zahl dieses Tages kam kurz vor der Sendung auf unsere Bildschirme mit rotem Eilmeldungsbalken. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, ist deutlich gesunken. 185.000 Asylanträge gab es 2018. Das ist ein Rückgang um gut 16% im Vergleich zum Vorjahr. Für den Innenminister Horst Seehofer, der das Ganze gerade vorgestellt hat, ist das ein Erfolg. Ist es das?
Unter den Maßgaben seiner Politik und dem, was er sich als Ziel gesetzt hat, ist es zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ich nehme mal an, dass er mit diesen Zahlen letztlich nicht zufrieden sein wird. Sie werden ihm immer noch als zu hoch erscheinen. Aber es zeigt zumindest, dass die Situation von 2015 und 2016 prozentual merklich entspannt ist. Allerdings muss man sagen, alles andere wäre ja auch sehr verwunderlich.
Ich habe das natürlich gefragt mit dem Aspekt, dass man es unter anderen Gesichtspunkten betrachten kann. Politisch ist es in dem Sinne ein Erfolg. Diese Koalition, vor allem die CSU, hatte sich zum Ziel gesetzt, die Flüchtlingszahlen zu reduzieren. Nochmal zur Erinnerung, man hat damals ja über Obergrenzen diskutiert, ist dann auch letztendlich vereinbart, nicht mehr als 200.000 pro Jahr. Es ist unterschritten, übrigens auch inklusive Familiennachzug. Aber die Frage ist natürlich, zu welchem Preis? Es ist ja leider nicht so, dass die Fluchtursachen in der Welt so massiv zurückgegangen sind, dass die Menschen nicht mehr kommen.
Ja, das lässt einen auch zögern, dass man sagt, erfreulich, dass sie zurückgegangen sind, denn der Gesamtandrang der Menschen, die nach Europa und dann auch insbesondere nach Deutschland wollen, ist ja nicht geringer geworden. Das heißt, sie hängen woanders fest, sie werden woanders nicht mit Zugängen versorgt und insgesamt ist das ganz problematisch an dieser Diskussion, dass man sich über diesen Rückgang der Zahlen ja deswegen nicht freuen kann, weil man weiß, dass die Andruckszahlen perspektivisch hoch sind, hoch bleiben und vielleicht sogar noch höher werden. Dass also dieses Problem, wenn man es als Problem adressiert, unter den derzeitigen Maßgaben gar keine Lösung finden kann.
Mhm. Wenn man keine Lösung finden kann, kann man dann und soll man dann mit dem, was wir da gerade haben, politisch zufrieden sein? Hätte ja die Logik, dass wir sagen, zumindest für den inneren Frieden dieses Landes, wir wissen, wie viel wir um diese Frage Asyl und Zuwanderung gestritten haben, wie sehr das dieses Land zerrissen hat, wie sehr das Wahlergebnisse beeinflusst hat, dass man sagt, okay, wir können die Welt nicht retten, aber wir können zumindest unsere politische Landschaft einigermaßen stabil in der Mitte halten.
Es ist sicher ein Aspekt in der Diskussion zu sagen, die Länder, die besonders Zielländer sind, und Deutschland ist ja immer noch das Land in Europa, das am meisten Asylanträge erhält, sollten innerlich nicht so destabilisiert werden, dass sie diese Anforderungen nicht vernünftig leisten können. Das ist nicht nur numerisch, sondern eben auch von der politischen Stimmung so. Das heißt, es muss kontrolliert werden. Echter Fortschritt aus meiner Sicht wäre dann gegeben, wenn eine hohe Anzahl dieser Asylanträge bejaht würde, weil es eine hohe Anzahl von Menschen gibt, die nach den Prüfungskriterien diesen Asyl bei uns auch erhalten. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht einschätzen, ich habe die Zahlen nicht, wie viele dieser Menschen dann auch tatsächlich angenommen würden. Je höher der Prozentsatz der Menschen ist, die diesen Antrag stellen und auch erhalten, ich glaube, das muss eine Maßgabe von Erfolg sein und auch da, glaube ich, ist man vielleicht auf einem besseren Weg als zuvor.
Wobei genau da ja die Politik auch versucht, wir hatten gerade in der letzten Woche das erneute Einbringen der Idee, bestimmte Staaten, die Maghreb-Staaten, zu sicheren Herkunftsstaaten zu machen, also die Möglichkeit grundsätzlich Asyl zu erlangen, tendenziell weiter zu erschweren.
Das ist sicher eine Spannung, die kann man fast philosophisch nennen, innerhalb des Asylgedankens, der ein unbedingter Gedanke ist, aber dann eben doch Bedingungen unterliegt. Und so wie unser Asylgesetz gestaltet ist, ist es zunächst ein unbedingter Anspruch, der prüfungswürdig ist. Bei sehr hohen Zahlen scheint es mir aber auch auch sozusagen aus politischer Vernunft nachvollziehbar zu sagen, wenn wir Situationen haben, in denen die Ablehnquote bei 95-97% liegt, muss man funktional sich überlegen, wie man mit dieser Unbedingtheit umgeht. Und das ist die Spannung, in der diese sogenannten sicheren Herkunftsstaaten stehen.
Die Politik hat die Dinge im Laufe der letzten Jahre bis heute geordnet, was allerdings nicht bedeutet, dass wir bereits am Ziel sind. Wir müssen noch viel leisten bei der Integration. Wir müssen noch einiges leisten bei der Steuerung des Migrationsgeschehens. Der Migrationsdruck oder das Migrationsgeschehen wird ja uns noch jahrelang begleiten, und zwar viele, viele Jahre.
So sagt es der Innenminister gerade bei der Vorstellung der Zahlen. Interessanterweise wollte ich ihn eigentlich gerade gar nicht zu Gehör bringen, sondern Musik abspielen. Aber jetzt haben wir ihn nochmal gehört. Gibt es dazu noch was zu ergänzen?
Nein, das scheint mir zumindest eine realistische Einschätzung, dass man dieses Problem nicht als eines sehen sollte, dass man jetzt durch ein oder zwei gesetzliche Änderungen in die eine oder andere Richtung lösen kann. Das ist ein Problem, das uns tatsächlich Jahrzehnte beschäftigen wird. Und jeder von uns, der ehrlich in den Spiegel oder in die Augen des anderen schaut, muss sich eingestehen, dass wir dafür derzeit keine gangbare Lösung haben.
Unsere Zeit hier ist vorbei. Haben Sie noch Wünsche für den Tag?
Ich wünsche der deutschen Handballnationalmannschaft für dieses Turnier weiterhin alles Gute. Und wenn es ein bisschen wärmer würde, dann würde es mein Herz auch erfreuen.
Ein Wunsch im Januar. Das mit der Handballmannschaft war, glaube ich, ganz gut versöhnlich hier zum Ende. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Besuch hier heute, Wolfram Einberger.
Ich danke Ihnen.
Mein Name ist Corbinian Frenzel.